Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Ich bin Victoria, ich bin Gründerin der Agentur Digi Reich und ich freue mich heute riesig, die Gabriele Sauberer als meinen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hallo Gabriele.
Hallo Victoria, danke, dass ich hier sein darf.
Gabriele, bevor wir reinspringen in das Thema Arbeitswelt von morgen und Life-Work-Balance, vielleicht ganz kurz zu dir und deinem sehr bunten Werdegang. Also du bist ja seit mehr als 20 Jahren in der Terminate Group tätig, Unternehmen, das sich ja, glaube ich, so um Übersetzungsangelegenheiten aller Art kümmert. Und du hast auch vor über 20 Jahren das Europäische Forum für europäische Diversität gegründet. Mhm. FEDM oder so,
kriegst du das? Ganz genau.
Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Du bist Director der Vienna International Positive Psychology School.
Jawohl.
So, magst du uns ein bisschen was dazu verraten?
Das sind jetzt eh nur drei meiner Aktivitäten, Victoria. Es gibt noch ein paar andere. Die Vielfalt war immer meines. Ich scheine so ein Hirn zu besitzen, das mühelos mit der Komplexität und der Buntheit der Welt nicht nur klarkommt, sondern sie auch liebt. Es war eigentlich immer klar, dass ich verschiedene Sachen studieren möchte, nicht nur eine Sache, in die ich mich vertiefe. So bin ich dann zu Sprachen mit Fächerkombinationen gekommen. Mir hat sehr Osteuropa immer fasziniert. Russisch war eine meiner Hauptsprachen. Und dann ein breites Fächerbündel, also von Psychologie damals schon, Wirtschaft vor allem, Kommunikation, Politik, Wissenschaft. Also alles ganz bunt, haben wir alle abgeraten. So, um Gottes Willen, studieren Sie doch nicht so viel. Was, ja? Das ist ja dann von jedem Dorf ein Hund. Und das war genau meins. Davon profitiere ich heute noch. Einfach dieses wirklich vernetzte Denken, das große Ganze. Ne? Das ist ein bisschen mein Lebensthema und eben dieses Entdecken, miteinander kommunizieren, mit anderen in Beziehung treten. Mhm. Und das eigentlich, mein Mann sagt immer, mein Gott, kannst du nicht einmal nur ein Hobby haben? Das geht bei mir nicht. Wenn mich was interessiert und dann fasziniert, dann ist es einfach vorprogrammiert, ein Business zu werden. Und so war es auch bei der positiven Psychologie. Mein jüngstes Baby, da haben wir einfach den Martin Seligmann sehen wollen in einer Konferenz. Der Philipp Streit hat ihn geholt nach Europa und er war schon relativ alt damals. Da habe ich gesagt, du, nicht, dass man der jetzt auch wegstirbt wie der Frank Farrelly, der geniale provokative Therapieerfinder, weil der ist leider dann gestorben und ich konnte ihn nicht mehr live erleben. Jetzt habe ich zu meinem Mann gesagt, du, da will ich hin. Und dann habe ich dann den Philipp kennengelernt und aus war es. Ich musste alle Ausbildungen machen und dann habe ich mit Philipp Firmen gegründet und jetzt den Verein Vienna International Positive Psychology School. Und wir bilden sehr, sehr viele Leute aus, ganz unterschiedliche aus Wirtschaft, aus der Psychologie, aus der Pädagogik. Und das ist halt etwas extrem Inspirierendes und Erfreuliches. Musst du dir vorstellen, wenn es eigentlich sehr viel zu tun hast mit der Lehre und der Anwendung positiver Psychologie. Naja, das färbt dann schon ab und ich glaube, ich war auch mein ganzes Leben schon auf dem Trip, dass das Glas halt immer halb voll war und nicht halb leer.
Sehr schön. Wir bei 2x3 macht 4 beschäftigen uns ja mit der Arbeitswelt von morgen und mit Life-Work-Balance und ich habe schon angesprochen, Lisa und ich, wir arbeiten einfach gerne und wir kennen aber auch, oder wir merken, dass wir natürlich auch unsere Grenzen haben und sehen halt Potenziale, dort und dort Dinge effizienter, aber auch effektiver abwickeln zu können. Und vielleicht weniger, aber richtig zu arbeiten, sagen wir es mal so, das ist ein bisschen...
So work smart, not hard.
Ja, genau.
Das war ein Buch da... 2004 oder so, 2004 war das damals aktuell. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Also allein diese Vorstellung, nicht mehr und verbissen, sondern smart. Ne? Wie kann ich es, genau wie du sagst, wie kann ich es eigentlich effizienter, angenehmer,
es muss nicht immer leichter. Alles, genau, es muss nicht immer alles anstrengend sein und es muss nicht immer alles ganz, ganz viele Stunden
so
füllen.
Ist es. So ist
Aber
es.
Thema Life-Work-Balance. Glaubst du an eine Life-Work-Balance?
Das ist eine tolle Frage. Ich habe mich sehr früh, nämlich auch Anfang der 2000er, auch wieder bei professionell beschäftigt mit, damals hieß es noch Work-Life-Balance. Ich habe damals ein kleines Team geführt und habe mich brennend interessiert, genau für die Fragen, wie arbeitet man effizient, aber leicht und auch mit Genuss durchaus, bessere Ergebnisse. Und habe dann bei der Doris Palz gemacht, diesen Lehrgang, also Audit Familie und Beruf hat das geheißen, gibt's immer noch. Mhm. Und da eben Work-Life-Balance. Und wir haben es damals schon eigentlich Work-Life-Management genannt, weil dieses Balance, das ist uns so, ist eine künstliche Trennung vorgekommen. Ich persönlich bin völlig unfähig, Leben oder Privatleben und Arbeitsleben zu trennen. Das geht nicht. Dazu arbeite ich viel zu gerne und betrachte es einfach, ja, gerade als Geistesarbeiterin, das geht ja eh gar nicht. Ja, dass man das wirklich trennt. Es macht auch viel zu viel Spaß, natürlich. Ich würde eigentlich plädieren für den Begriff Life Management. Denn Arbeit, ob das jetzt erwerbstätige Arbeit ist, selbstständige Arbeit, freiwilligen Arbeit, ja, mhm, das ist ja ganz egal. Ne? Das, mhm, ist ein Teil unseres Lebens, richtig, wo, ja, wir sehr viel positive Emotionen, Flow und Erfolgserlebnisse haben. Mhm. Ja, also das ist ein Teil, den kann und soll man, glaube ich, auch nicht trennen und dann so, oh, thank God, it's Friday. Das tut mir immer weh fast. Um Gottes Willen, jetzt haben sie die ganze Woche gearbeitet, scheinbar, aber nicht so glücklich. Und dann ist man glücklich, dass ein kurzes Wochenende. Also ich glaube, allein, das ist mal die gute erste Stufe, dass man es umkehrt, dass man sagt, Life, Work Management. Mhm. Aber es ist halt immer noch diese gewisse Trennung. Mhm. Ich sehe völlig ein, dass man natürlich in Berufen, wo du vielleicht jetzt nicht so engagiert bist, und es ist gut und wichtig, dass es die gibt, ja, und du kannst viel Erfüllung im Leben finden, wenn du einen Job machst, nicht die große Berufung, dass du dann auch wirklich noch 4 Stunden oder 6 Stunden oder 8 Stunden auch wirklich sagst, aber jetzt ist dieser Teil erledigt, jetzt gehe ich nur in mein Privates. Mhm. Ja. Also das, glaube ich, wird es auch immer geben. Aber für mich persönlich ist es ein Life-Management und wir müssen es gut managen, gerade wenn wir gerne arbeiten. Mhm. Ja. Gerade da ist wirklich die Gefahr und das sieht man gerade bei Leuten um die 30. Ja. Da bist du sehr, da hast einfach noch total viel Power. Bist sehr ernsthaft, bist sehr, ich kenne das von mir. Jetzt, also ich bin zweimal 27 geworden und da ist das Leben leichter. Wirklich. Da bist du gelassener, da kennst du dich schon sehr gut, weißt, da ist zu viel, dein ganzer Körper signalisiert dir Achtung, Pause, beweg dich, ja, denk an was ganz was anderes, mach Sport. Ne? Also das lernt man, das ist natürlich der Managementanteil, ne, an diesem holistischen Konzept von ich lebe ein erfülltes Leben.
Apropos Stopptaste. Gab es mal einen Moment, wo du auch für dich mal wirklich die Stopptaste drücken musstest?
Absolut, absolut. Das war eben auch so um die 30, als ich wirklich von einer akademischen Karriere, wo ich gemerkt habe, das ist nicht meins. Ja, mein ganzes Studium immer mit wissenschaftlicher Forschungsarbeit finanziert und meine Professorin und Doktormutter, sie wollte sehr gern, dass ihre Nachfolger, mein ganzer Körper hat rebelliert. Ich habe wirklich einfach gemerkt, das ist nichts für mich, das ist mir irgendwie auch zu langweilig, zu eingegrenzt. Ne? Und habe dann wirklich begonnen mit ganz was anderem, mit einem internationalen Projektmanagement und gleich in so einem verrückten internationalen Verein, wie eben das International Network for Terminology, wo man um die Welt gefahren ist und Mitglieder eben besucht hat und Konferenzen organisiert. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie sehr ich mich da auch engagiert habe und das alles so perfekt machen wollte. Und das war so ein Stress. Bei all dem Glücksgefühl und wirklich, ich war ganz bezaubert von dieser neuen Möglichkeit, dass ich endlich auch wirklich meine Stärken ausleben konnte. Aber es war einfach zu viel und es war zu angestrengt. Und ich habe dann wirklich, dieses Bild sehe ich noch sehr genau, fast wie in so ein schwarzes Loch wirklich runtergesehen. Mhm. Kann mich ganz genau erinnern, bin mit meinem Mann dann schön essen gegangen und habe auf einmal zu weinen begonnen. Einfach so, ja, mhm. aus Erschöpfung. Also das war der Blick ins Burnout hinunter. Und das war ganz nur an der Schwelle, also noch kein, und das hat mich so geschreckt. Ja, da habe ich so einen Respekt davor bekommen. Ich dachte, um Gottes Willen, nein, da musst du höllisch aufpassen. Mhm. Zu viel ist zu viel des Guten ist nicht gut. Und das hat mich dann wirklich sensibilisiert für eben diese Balance halten, gut managen. Und wenn dir was noch so Spaß macht, aufpassen, Körper nicht vergessen, ganz, ganz das Erste. Mhm. Ja, der sagt uns eh alles.
Ja,
der sagt uns alles. Ja. Jede Verspannung, jedes Bauchgrummeln, es sind alles Signale, kommuniziert mit uns und das müssen wir lernen.
Mhm.
Und das war der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, hu, Vorsicht. Und ich glaube, so ein Schrecken ist da sehr hilfreich, bevor man noch krank wird. Ne? Ich habe dann viele Kolleginnen und Kollegen schon auch gehabt, zum Teil sogar geschult in Work-Life-Management, die einen Burnout hatten. Und ich habe größten Respekt davor. Es ist eine schlimme Krankheit, ja, ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Also ich kann das gar nicht haben, wenn da jemand so inflationär mit dem Burnout, ist jetzt eh nicht mehr. Das war so vor 10, 15 Jahren, war das fast wie eine Modeerscheinung. Also gar nicht. Das ist das Ziel, das nicht zuzulassen, dass man in diese ganz schlimme Erschöpfungsdepression überhaupt reinkommt.
Danke, dass du diesen Moment so authentisch mit uns teilst, weil ich finde es einfach extrem wichtig, da auch mal die nicht so schönen Momente einfach zu erzählen, weil, wie du sagst, es war ein Job, den du geliebt hast und wo du Glücksgefühle hattest, aber irgendwann ist halt doch die Pause und die Stopptaste wichtig und notwendig.
Absolut.
Jetzt haben wir aber von dir schon gehört, dass du wirklich so viele Rollen hast. Wie schaffst du es denn jetzt tatsächlich, dass du das alles unter einen Hut bekommst?
Zunächst mit dem Mut zur Lücke. Es gibt in der positiven Psychologie ein herrliches Werkzeug, das heißt good enough. Das ist das Bewusstmachen von 100% gibt's nicht. Wir sind Menschen, es geht nicht 100%. Ja, dann haben wir diese berühmte Pareto-Regel, ne? Also was man sich da noch anstrengt, alles was über 80% hinausgeht, ist verlorene Liebesmühe. Ja, das kostet unheimlich viel Aufwand und es wird nicht viel besser. Ja, also das ist einmal auch dieses wirklich sich eingestehen, es ist okay, wenn das jetzt auch ein bisschen schleißig unter Anführungszeichen ist. Denn oft, wenn du dann Feedback hörst, sind die Leute immer noch begeistert. Ja? Oder es ist tatsächlich sehr viel wirklich good enough. Ne? Wenn du nicht in der Flugsicherung bist oder im Bereich, wohl halt wirklich, wo man nahe zu den 100% gehen will, weil es so lebenswichtig ist. Ja? Das ist was anderes, klar. Mhm. Aber so in uns, in den meisten Berufen und Berufungen ist tatsächlich das einmal befreiend und auch das zu sich stehen, sich zutrauen, dass man das gut macht und auch in das zu sich stehen, wenn man eben so ein Vogel ist, wie ich möchte sagen, der halt sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen hat, die für mich ja eh zusammenpassen und gar nicht so unterschiedlich sind. Aber auch dazu stehen, ja, so bin ich halt. Ich tue gern verschiedene Sachen gleichzeitig. Das heißt auch wieder nicht Multitasking. Ja? Mhm. Das heißt nur, ich liebe diese Vielfalt, ich liebe die unterschiedlichen Projekte, die ich habe. Und ich glaube dann auch mit dieser Herangehensweise des Selbstmitgefühls. Das habe ich ganz stark in der positiven Psychologie gelernt, weil es ist klar, dass da Fehler passieren. Wenn du viel Dinge machst, du übersiehst Sachen, du bist eben automatisch nicht mehr so 100% oder nicht einmal 80% in den einzelnen Bereichen, weil du halt sehr viel auch machst. Ne? Und dann zu sagen, ja, das ist okay. Ne? Ich muss mich jetzt nicht geißeln und sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder zu wenig. Wunderbar, ich nehme mir zwei Dinge vor pro Tag. Das ist auch ein Trick, ne, der To-Do-Liste, wo 15 Sachen draufstehen. Zwei, ja, und die erfülle ich und dann erfülle ich noch wahrscheinlich zwei, drei andere auch dazu.
On top.
Genau.
Ja. Wir sind wirklich alle sehr geprägt von den To-Do-Listen. Ja, die wir schaffen am Ende des Tages. Und am Ende des Tages haben wir immer das Gefühl, wir haben zu wenig geleistet.
Ja, ja. Und da habe ich halt auch gelernt zu hinterfragen, den Begriff der Leistung.
Mhm.
Warum ist es mir so wichtig, viel zu leisten? Ja.
Mhm.
Mag ich mich leicht nicht mehr, wenn ich nicht leiste? Habe ich Angst, dass mich andere nicht mehr mögen? Wer wäre ich denn ohne meine tollen Aufgaben und Berufungen? Ja. Und da wird es spannend und da tut es auch weh.
Mhm.
Da tut es dann weh und das ist gut so, glaube ich, weil es uns schon auch zeigt, wie fragwürdig zumindest es ist, wenn man sich nur über die Arbeit und die Leistung definiert. Ja. Es kann so schnell was passieren. Eine Sekunde entscheidet oft, dass du gar nicht mehr leistungsfähig bist, aber dann bist immer noch du. Bist immer noch wertvoll. Ja?
Mhm.
Und das ist ja auch zum Teil dieses Menschenverachtende. Nicht? Wer nicht leistungsfähig ist, der soll halt irgendwo am sozialen Rand dann dahin vegetieren. Das ist ja Schwachsinn.
So ein Blödsinn, genau.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man so gerne leistet, ist das ganz wichtig, sich immer wieder auch in Erinnerung zu rufen und auch immer wieder den Wert auch des Moments zu erkennen, des faulen Moments, dieses Faulsein wieder lernen, ist ja auch herrlich.
Das haben wir auch verlernt,
Ja, also ich meine, es ist natürlich, das ist bis zu unserem letzten Atemzug wird das auch so sein. Ich glaube, man muss sich verabschieden von diesem, jetzt entwickle ich mich selbst und optimiere ich mich und dann ist Ruhe und alles ist gut und so bis ans Leben. Gar nicht. Wir wissen aus der Neurowissenschaft, dass unser Hirn bis zum letzten Atemzug und auch wenn wir 100 Jahre alt werden, lernt, sich entwickelt. Ja, so, das ist wunderbar.
Richtig, und es ist alles Energie, die wir steuern können.
Genau.
Das ist ja auch so spannend.
Genau.
So, dann lass uns doch einmal zum Thema Positive Psychology kommen.
Ja, jetzt habe ich schon so viel gesagt.
Ah, du hast schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich habe mich dann natürlich ein bisschen erkundigt und habe rausgefunden, dass der Begriff zum ersten Mal vom Abraham Maslow erwähnt wurde, 1954 schon. Maslow sagt uns ja die Bedürfnispyramide. Ich glaube, die kennen wirklich sehr, sehr viele.
Ja.
Und in den Ende der 80er Jahren wurde es eben von Martin Seligman nochmal aufgegriffen. Und so fand es ja dann wirklich, Einzug in die unterschiedlichen Schulen und wurde dann auch ja in der Unternehmenspraxis aufgegriffen ganz stark. Und es hat eben, wie der Begriff schon sagt, viel mit Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, Solidarität, das ist ja eine ganze Strömung.
Mhm.
Magst du uns einfach mal kurz was zur Positive Psychology
sehen? Sehr, sehr gerne. Sehr,
beziehungsweise
sehr gerne.
Auch zur Vienna International Positive Psychology School.
Sehr gerne. Der Martin Seligman ist ja berühmt geworden mit dem Buch Erlernte Hilflosigkeit. Ja, also er hat sich sehr damit beschäftigt, was braucht es, dass man wirklich aufgibt im Leben. Hat es an Hund, also wenn Hunde immer wieder merken, da ist kein Durchkommen, da ist ein Käfig, dann geben sie auf. Ja, und so ist es dann mit den Menschen so ähnlich. Ne? Also er ist sehr auf dem Trip gewesen. Ne? Und auf, würde fast sagen, typisch auch Psychologe und Forscher. Man forscht eigentlich, hat geforscht an dem, was krank ist, was ein Problem ist, was irgendwie geheilt oder gelindert werden soll. Ne? Also auch Sigmund Freud sagt ja, das einzige Glück eigentlich, das man überhaupt erreichen kann, ist, dass weniger Leid ist. Also das ist auch nicht gerade der Brüller im Sinn von der positiven Ziel. Und Seligman hat dann, er schreibt in seiner Biografie, die ich sehr empfehlen kann, sie ist nur auf Englisch bis jetzt 2018 erschienen, The Hope Circuit, beschreibt da ganz genau, wie es dazu kam. Und das ist gleichzeitig ein Abriss auch über die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Und er hat halt sehr berührende Momente dann geschildert, hat so Fotos von sich als jungem, als Kind, als jungen Bub, eigentlich wirklich mein Gott, wo ist diese Freude hin? Wo ist dieses Strahlen hin? Und ausschlaggebend, sagt er in dieser Autobiografie, war seine Tochter, die dann einmal zu ihm gesagt hat, also weißt du, Daddy, wenn ich zu meinem 7. Geburtstag mir abgewöhnen konnte, eine Heulsuse zu sein, ja, dann kannst du dir aber auch mal abgewöhnen, so ein Grantscherm, würde man in Wien sagen, also so ein Grouch, ne, so ein Miesepeter, sagen die Deutschen. Also das war dann für ihn der Anlass, da hat sie aber recht. Und er hat sich dann sozusagen dem gelernten Optimismus hingewendet und hat dann tatsächlich das nächste große Forschungsprojekt, wie kann man das Gegenteil lernen?
Wie schön, ne? Ist eigentlich und, die Geschichte.
Und warum? Warum reagieren manche Menschen, gerade auf so schreckliche Erlebnisse auch, eben nicht mit diesem posttraumatischen Stresssyndrom und brechen zusammen, sondern gehen sogar gestärkt aus Krisen hervor. Also das hat ihn beeindruckt und das wollte er erforschen. Und so hat er dann, als sie ihn gekürt haben zum Präsidenten der amerikanischen Psychologenvereinigung, genau, hat er dann 1998 auf seiner Antrittsrede verkündet, so, und was wir jetzt aber brauchen, ist eine Wissenschaft, die sich mit den positiven Dingen auseinandersetzt, mit dem, was gut ist, was stark ist, ja, was uns sozusagen das Leben lebenswert macht. Ja. Mhm. Und so ist dann eine, und er hat das sehr geschickt gemacht, er hat wirklich dann ganz viele, vor allem junge Forscherinnen und Forscher auch zusammengebracht und mit ihnen gemeinsam diese angewandte Psychologie, der positiven Psychologie gegründet. Sie ist ja eine völlig anerkannte Teilbereich der Psychologie, was für mich sehr wichtig ist, weil das heißt, wir sind immer weg von der Esoterik, wir sind immer weg von irgendwelchen Binsenweisheiten. Das ist einfach Wissenschaft. Mhm. Ja. Was nicht heißt, dass ganz alte Weisheiten halt zum ersten Mal belegbar sind, ja, und wirklich messbar sind.
Mhm. Und wie kann man diese Positive Psychology jetzt anwenden oder wie könnte man das jetzt wirklich auf die Arbeitswelt von morgen übertragen? Mhm.
Seligman hat dann 2011 das Buch Flourish geschrieben und das ist die große Theorie des Wohlbefindens. Er nennt sie nicht mehr seine Glückstheorie, ja, da war mehr Lebenszufriedenheit in den anfänglichen Forschungen, sondern mit Flourishing hat er herausgefunden eigentlich die 5 Faktoren des Glücks. Und da ist, und wie oft in Amerika, das ist so schön dann auf ein Akronym heruntergebrochen, nämlich PERMA. Und PERMA heißt nichts anderes, dass Menschen, um ein erfüllendes, glückliches Leben zu führen, 5 große Bereiche brauchen. Das P steht für die positiven Emotionen. Da auch gemeint das Wohlbefinden, das körperliche und geistige Wohlbefinden. Da ist wirklich auch Sport dabei, da ist gut Essen, Genuss, nicht? Also alles, was positive, und zwar nicht nur diese hedonistischen, nicht? Das ist so Fun, nicht? Sondern wirklich auch Dankbarkeit dem anderen gegenüber, was Gutes machen. Also das macht uns eigentlich glücklich, das sind die positiven Emotionen. Haben wir sehr oft in der Arbeit und beim Arbeiten, wenn es gut läuft. Das E von PERMA hat noch mehr mit der Arbeit zu tun, das ist das Engagement. Da ist auch der Flow. Forschungsergebnisse zeigen uns, dass eigentlich die meisten Menschen mehr in der Arbeit diese Flow-Erlebnisse haben, als dann in der Freizeit. Das ist auch interessant. Mhm. Das R, ganz riesiger Bereich, das sind die gelingenden Beziehungen. Und nicht nur mit unserer Familie natürlich, sondern gerade auch im Kollegenarbeitskreis. Also das ist ganz, ganz, wir sind soziale Wesen und gute, gelingende Beziehungen in einer Organisation zu schaffen, wirkt sich ganz, ganz stark auf die Leistung und auf den Erfolg natürlich aus. Dann sind wir beim M vom PERMA. Auch wieder das sinnerfüllte Leben, was macht Sinn für mich, ja, was ist eine sinnvolle Tätigkeit, also ganz stark auch natürlich wieder in Verbindung allgemein mit dem Leben, aber eben auch in der Arbeitswelt. Und da ist es ganz, ganz wichtig auch zu sehen, dass es nicht nur diese, wie eingangs schon gesagt, nicht nur diese tollen Jobs sind, wie wir sie vielleicht haben und unsere Kolleginnen, wo sehr viel Kreativität ist, wo wir uns entfalten können. Sinnstiftende Arbeit hat man jetzt auch in den Corona-Zeiten gesehen, ist ganz oft in Verbindung mit, was anderen wirklich hilft. Ja? Also dieses soziale, ich halte dir die Hand, ja, wenn es dir schlecht geht. Oder ich bin da in der Nacht, wo du stirbst. Ja? Ich räume den Schmutz auf, ja? Und sehe, wie gut es ist, wie Menschen sich wohlfühlen, wenn es wo sauber ist. Ja? Also das sind so Sinnmomente, die muss man halt aber auch sehen und erkennen lernen. Ja? Und das ist diese tolle M von Perma. Da gibt es auch ganz spezielle Übungen, auch wie man wirklich Sinn in seiner Tätigkeit, sogar in scheinbar eben Sinnlosen. Ja? Das finde ich sehr, sehr wichtig, wirklich auch zu sehen und zu lernen. Und das A ist Accomplishment, das ist der Erfolg. Auf das hätte Seligmann fast vergessen. Tatsächlich schreibt er das auch sehr ehrlich und offen, wie er ist. Eine Studentin hat ihn darauf aufmerksam gemacht und sagt, aber Herr Professor, wir Menschen wollen auch was leisten. Wir wollen uns Ziele setzen und diese Ziele erreichen. Und das ist das A. Das ist wieder, es hat nichts Verbissenes an sich. Das können ganz kleine Ziele sein. Es können auch private Ziele sein. Ja? Aber die Ziele sind in der positiven Psychologie am besten erforscht, die über uns hinaus weisen, ja, wo wir Teil eines größeren Ganzen sind. Ja. Das sind oft sehr ambitionierte Ziele und das macht uns aber dann auch wirklich glücklich, das euphorisiert uns, gemeinsam an solchen Zielen zu arbeiten und sie dann wirklich zu erreichen. Also da ist Social Business natürlich endlich jetzt auch der Bereich, wo wir das miteinander ausleben können.
Ja, und das Miteinander ist das, was du jetzt vorher schon angesprochen hast, diese sinnerfüllte Arbeit,
genau,
bringt mich wieder ganz stark zu dem zurück. Nur gemeinsam sind wir halt auch wer. Und das nicht immer nur schauen, wie kann ich mich selbst optimieren oder wo kann ich was noch besser machen, sondern einfach füreinander da sein. Das finde ich schön, dass das auch Teil dieser Formel ist. Ja?
Das war das große Missverständnis von Anfang an. Die positive Psychologie ist sehr missverstanden worden. Ich meine, hier bei uns sowieso, das ist amerikanisch und das ist wieder irgendwie so ein Blödsinn, so Selbstoptimierung und so. Aber in Amerika selbst auch, weil man geglaubt hat, man will alles schönreden und man will eben nur dann, dass der Einzelne sich optimiert. Gar nicht. Diese Formel, dieses Perma, ja, wenn wir das haben und kultivieren, ja, dann hilft das uns, individuell aufzublühen, aber der ganzen Gemeinschaft aufzublühen. Die positive Psychologie ist im Gesundheitswesen wunderbar mächtig. In der Pädagogik, ja, um Kinder wirklich zu fördern, ja, nutzt uns gar nichts, so wie bisher an ihren Schwächen herumzunörgeln, ja, und herumzudoktern, dann wären wir halt alle mittelmäßig. Ne? Aber in jedem Kind die Stärken zu sehen und zu fördern, ja, das bringt uns alle gemeinsam dann viel weiter. Ne? Die ganze Schulklasse, die ganze Schule und die ganze Gesellschaft.
Also absolut. Das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage. Ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen wieder in der Zeit gelesen, dass einfach die 4-Tage-Woche gefordert wird. Und es ist ja jetzt, New Work ist ja in aller Munde und jetzt gerade auch durch Covid, also es ist wirklich, die Arbeitswelt ist einfach komplett im Wandel. Und jetzt gibt es natürlich schon Kritiker zum Thema Positive Psychology, die sagen, das ist jetzt einfach nur alles schönreden und wenn ich immer alles positiv sehe. wie stehst du dazu?
Das möchte ich zweiteilen. Mit der 4-Tage-Woche, ich glaube, dass es in erster Linie darauf ankommt, eine befriedigende Tätigkeit auszuführen. Wie lange die ist, natürlich hat man Grenzen und wenn man müde ist, braucht man Pause. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube aber auch, wenn du hinschaust, wenn man, sagen wir jetzt, bedingungsloses Grundeinkommen, ja, finde ich eine großartige Idee. Ich glaube allerdings, wenn das nicht begleitet ist, wenn Menschen einfach nur Geld bekommen, ohne dann irgendwas machen zu müssen, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie auch ein erfülltes Leben führen werden. Ja? Also nur die Zeit an sich ist nicht die Lösung meines Erachtens. Wir müssen alle miteinander wieder lernen, die uns zur Verfügung stehende Zeit wirklich zu nutzen, überhaupt herauszufinden, was wir gerne machen. Wer bitte stellt sich wirklich die Frage, wie will ich leben? Jetzt immer mehr. Ja? Aber du hast die Maslow-Pyramide erwähnt. Wir sind alle da privilegiert ganz oben. Ja? Die Selbstverwirklichung ist, wenn alle anderen Bedürfnisse schon erfüllt sind. Ja? Also wir sind in der famosen Lage, überhaupt diese Frage stellen zu können. Trotzdem sehe ich nicht sehr viele Menschen, die sich diese Frage wirklich stellen. Und ich sehe noch nicht so viele Schulen, wo man nicht eigentlich aufs Funktionieren hin erzogen wird, sondern aufs sich entfalten und sich genau diese Frage stellen. Es gibt tolle Ansätze. Wir haben wunderbare, positive Pädagoginnen, die Erstaunliches leisten, auch in Brennpunktschulen, auch und gerade dort. Aber wenn du dir so eine Mehrheit anschaust, da ist es, was muss ich studieren, damit ich einen Job kriege? Was muss, alles muss, nur aufs Funktionieren. Das kann nicht gut gehen. Wir müssen uns alle, und zwar immer wieder, nicht einmal, nicht mit 10 Jahren, was will ich werden und das werde ich, bleibe ich dann bis ans Ende meines Lebens. Nein, mindestens 2-mal werden wir in Zukunft nicht nur den Job wechseln, sondern die gesamte Berufsausbildung. Ja, das ist, kann man jetzt schon prognostizieren. Das heißt, wir werden uns immer wieder fragen müssen, wie will ich leben? Nicht nur, was muss ich jetzt wieder machen? Wie muss ich mich anpassen, um leben zu dürfen, von Arbeit zu leben? Sondern wie will ich leben? Das ist die Frage mit der größten Sprengkraft. Also von den Stunden her gesehen. Und die zweite Frage, die habe ich jetzt vergessen.
Die Kritiker.
Die Kritiker, ja, da ist das Stichwort Toxic Optimism. Genau. Das hat mich so erheitert jüngst. Toxic Optimism. Es ist natürlich anstrengender, sich diese Frage zu stellen, wie will ich leben, als wenn ich sage, es ist alles scheiße. Ja? Und wenn einer daherkommt, jetzt so ein Strahle-Mensch wie ich und sagt, das Glas ist halb voll, was eh schon Banalität ist, darf man nicht mehr sagen, dann ist das ein Affront. Ja, der stört mich. Ein Mensch, der irgendwie sagt, mich freut das Leben, mich freut die Arbeit, das Leben ist überwiegend schön. Das ist fast wie eine Provokation für mich. Die Leute sind verliebt in ihre Probleme. Einem Menschen ein Problem wegzunehmen, das ist nicht so beliebt. Ja, es ist vielleicht gerade in Wien. Ja, ich bin eine geborene Wienerin. Ja, hallo? Da gehört das zur Psychohygiene. Stimmt, zu jammern und
du bist Director of Positive Psychology School in Wien.
In Wien! Und ich glaube, dass erstens einmal ist Toxic Optimism natürlich unheimlich ein blöder Begriff, den man eigentlich nur lächerlich machen kann. Ja? Weil, Entschuldigung, Optimismus ist Optimismus. Ein toxischer Optimismus heißt nicht mehr Optimismus. Das ist dann, ich weiß nicht, eine dumme Blauäugigkeit oder Schönfärberei oder ich weiß nicht was, aber kein Optimismus. Ja? Das ist so wie eine Stärke ist eine Stärke und da gibt's nicht zu wenig dieser Stärke und nicht zu viel. Mut ist Mut. Ja? Wenn Mut schlechte Folgen hat, ist es Tollkühnheit, aber nicht Mut. Ja? Also da kommt mal wieder mein sprachwissenschaftlicher Hintergrund und mein Terminologiewissen zu Hilfe. Man muss sehr genau sich die Begriffe anschauen und bei einem giftigen Optimismus, da fällt mir eigentlich nur mehr das positiv-provokative ein, nämlich sich drüber lustig zu machen, das zu hinterfragen und einfach wirklich zu sagen, ja, es ist halt viel schöner, schlecht drauf zu sein und mieselsüchtig zu sein und zu sagen, ist tatsächlich ja auch von der Anstrengung her weniger. Ne? Also, wenn ich sage, ich gehe es jetzt an und ich bin ein optimistischer Mensch, dann ist das etwas Aktiveres und ich muss es mir auch schaffen. Denn in unserem Hirn ist dieser Negativity Bias einfach da. Wir sehen ein Negatives, wir hören eine schlechte Nachricht und wir brauchen auch, das ist wissenschaftlich eben erwiesen.
Das ist alles wissenschaftlich bewiesen, was da bei uns abläuft im Hirn. Ja?
Mindestens 3 positive Dinge, auf die wir schauen auch, ja, die wir überhaupt zur Kenntnis nehmen, um dieses eine Negative wenigstens in Balance zu bringen. Weil, denk an Feedback. Ja. Du kriegst 10 Feedbacks, eines davon ist, Und mit dem im Hirn gehst du nach Hause. Die neuen Positiven, die gesagt haben, das war halt wirklich inspirierend, die sind auf einmal weg.
So ticken wir leider. Ja, aber wir haben es auch selbst in der Hand. Im Hirn, also in unserem Gehirn, was da passiert, finde ich ja auch immer so spannend. Ja, dass wir leider auf diesen negativen Trigger halt ausgelegt sind. Ja. Und wie du sagst, es ist anstrengend, da positiv zu sein. Aber es hilft uns einfach. Und das ist das Schöne. Und darum finde ich es so toll, dass du mir da einfach mit so einem Lächeln gegenüber sitzt. Du bist ja Expertin eben im Positive Leadership auch und hast jetzt vorher schon auch den Begriff erwähnt von der Positive Provocative Communication. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, was das ist?
Ja. Zunächst zu Positive Leadership. Mhm. Das ist ja eigentlich ziemlich berühmt geworden, auch hier bei uns in Österreich. Ja. Ein Alumnus vom Philipp Streit, der den Seligwand nach Europa geholt hat, ist ja der Markus Ebner, der ein Buch auch geschrieben hat über Positive Leadership und der in der deutschsprachigen Welt gut gebucht ist. Also der tut große Firmen auch betreuen und eben beraten, wie man eben Positive Leadership macht. Und das wird dann auch sehr lustig eigentlich. Da bin ich dann gleich in der positiv-provokativen Schiene, denn das musst du dann so vorstellen, ein bisschen so auf die Art, was, du hast nicht genug Perma, du bist ein Loser. Ja, also du hast nicht genug positive Emotionen. Pfui. Ne? Also das ist dann so skurril oft. Wir sind so verrückt mit diesen Messen. Wir
das wollen, passt jetzt wieder zu Wien, muss ich sagen, übrigens.
Also man kann alles natürlich übertreiben und das ist wirklich, in der Businesswelt muss man aufpassen, dass man nicht sofort wieder zu so einem Tool reduziert wird, zu einer Methode. Mhm. Und das, ich kenne das aus dem Diversity Management. Ich habe mich früher immer gewundert, die Leute haben die Augen gerollt, wenn sie nur Diversity gehört haben. Und ich habe mir gedacht, komisch, warum? Und habe gefragt. Und dann habe ich verstanden, dass die Leute einfach erkannt haben, das sind nur Lippenbekenntnisse. Unser Boss nimmt das überhaupt nicht ernst. Das ist jetzt wieder nur so eine neue Modeströmung. Und da müssen wir auch bei dem ganzen Positive Leadership sehr aufpassen. Mhm. Wenn das jetzt wieder nur sowas ist, ja hurra, jetzt werden wir alle glücklicher auf Befehl, weil dann leisten wir mehr. Hallo, das ist doch Bullshit. Mhm. Ja, und das merken Menschen. Menschen merken sofort, ob du es ernst meinst. Ob du wirklich möchtest, dass sich am Arbeitsplatz die Leute entfalten können, gesehen, gehört werden, sich wohlfühlen, ja, gute Stimmung erzeugt wird, aber doch nicht auf Knopfdruck. Mhm. Ja, doch nicht, weil ich sonst gefeuert werde. Na, wie soll das? Ja. Und da, glaube ich, muss man wirklich mit Humor und manchmal eben, wenn es so ein bisschen festgefahren ist, dann mit diesem positiv-provokativen Stil, der wurde von Frank Farrelly entwickelt, für ganz schwere Fälle eigentlich aus der Psychiatrie, ist aber wunderbar anwendbar an uns alle auch, an die Gesunden auch, du kennst sicher die Ja-Aber-Menschen, ja. Da kannst du dir den Mund fusselig reden. Es wird immer ein Ja-Aber geben. Und je mehr du dich reinsteigerst umso häufiger wird Ja-Aber sein. Und dann ist es einfach lustig, das umzudrehen. Das Problem großartig zu finden und zu bestärken. Du hast völlig recht. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Bei dir wird das nicht funktionieren. Andere vielleicht, aber du nicht. Nein, du hast recht. Ne? Und dann merkt man auf einmal, dass irgendwie so ein Widerstand kommt und Widerspruch. Und dann so, naja, aber so ist es wieder auch nicht. Und das ist der Knackpunkt. Und wenn man so übertreibt das Problem des anderen, das ja unmöglich gelöst werden kann, kommt irgendwann der zauberhafte Moment des Lachens. Das ist ein befreiendes Lachen und in das habe ich mich verliebt. Diese positiv-provokativen Sessions, ich habe auch bei der Noni Höfner in Deutschland gelernt, das ist, du brauchst 15 Minuten. Du brauchst nur 15 Minuten. Und das ist das persönlichste, positivste Gespräch, das ich je geführt habe. Und es funktioniert sogar, stell dir vor, es funktioniert, wenn dir der andere nicht einmal das Problem nennt. Das verdeckte Problem.
Wow, vielleicht machen wir im Anschluss gleich so eine Session.
Sehr gerne, sehr gerne. Das ist für einen anderen Podcast oder vielleicht ein Video ganz lustig. Aber das ist eine so wunderschöne Möglichkeit, um die Probleme überhaupt in ihrer Skurrilität zu erkennen, was wir uns nicht alles einbilden, ja, nicht, was alles nicht geht und wie wir nicht, ich weiß nicht, zu wenig leisten oder zu wenig verdienen oder das nicht den richtigen Job haben oder nicht den richtigen Partner oder ich weiß nicht was. Und das wegzulachen und zu sehen, mein Gott, was habe ich mir da für eine Welt erzeugt, ja, in der es nur mehr, ne, Barrieren gibt und Hindernisse? Bullshit. Ne? Mhm. Ist doch gar nicht so. Und das kann man von Flugangst bis zu ewig nicht genug sein, nicht genug leisten machen, bis hin zu ich bin so dick und kann nicht abnehmen. Ne? Also das ist der Zauber der positiv-provokativen Arbeit, die wunderbar auch im Business lebt. Auch mit diesen Großkopferten, ne? Mhm. Also wo manche Chefitäten, die glauben ja auch wirklich, dass ohne sie nichts geht und so. Und wenn man das sozusagen bestärkt, ne? Also, sie haben völlig recht, sind lauter Idioten darum. Ne? Und wenn du das mit, niemals mit Zynismus, das ist auch sowas, ja? Darum nennen wir es bewusst positiv-provokative Kommunikation. Mhm. Das ist mit einem Augenzwinkern, das Gegenüber, das ist wieder diese menschliche Haltung. Ja?
Also schon diese Humor ernst nehmen.
Ja, oder? Nicht lächerlich machen, genau, um Gottes
nicht
Willen.
Nicht in diese Zynik gehen.
Überhaupt nicht, ne? Sondern zu erkennen, diese humanistische Haltung auch der positiven Psychologie, du bist ein Mensch, der seine eigenen Probleme auch selbst lösen kann. Ich bin nicht der sagt, wo es lang geht oder was du zu tun hast. Ein guter Coach stellt Fragen, ja, und der Mensch selber hat ja die Antworten. Ne? Also dieses ewige, mach das und das und das, Tipps sind gut und schön, aber in Wahrheit vertrauen wir drauf, dass die Menschen selbst ihre Probleme lösen können. Wir schubsen ein bisschen an, wir fragen, aber sonst?
Es gibt so diesen schönen Spruch, der mir da gerade einfällt, weil du das erzählst, man kann das Pferd nur zur Tränke führen, trinken muss es
selbst. So ist es, ja. So ist es.
Das finde ich auch immer ganz so spannend.
Und es gibt so banale Sachen, wirklich banale Sachen aus der positiven Psychologie, die unglaublich wirkmächtig sind. Wenn ich Organisationen berate, wie soll man denn das angehen? Das Erste ist, in jede Tagesordnung, jedes Meeting fängt an, man begrüßt sich und der erste Tagesordnungspunkt ist, was ist denn bisher gut gelaufen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Was wurde erreicht? Was ist gut gegangen? Bevor man reinspringt in irgendwelche, das, man tut das. Und du erzeugst damit eine energetische, positive, angenehme Stimmung, weil sich die Menschen auch wieder besinnen. Wir können ja kaum mehr innehalten. Das Positive zu sehen braucht Achtsamkeit. Ich muss zumindest einmal nicht herumfummeln an all meinen Handys und Tablets, sondern mal mich hinsetzen und achtsam schauen, wer ist da überhaupt in dem Raum? Ja, und dann miteinander als erstes mal wertschätzen, was haben wir denn schon erreicht? Mhm. Was ist gut gegangen? Seit wir uns und das ändert alles.
Also, da kann ich wirklich berichten und ich bin jetzt froh, dass du genau dieses Beispiel nennst und ich bin jetzt auch froh, dass ich das in meinem Team schon fix auch so mache. Das ist die erste Frage, die ich immer stelle, was war letzte Woche gut?
Ja.
Und da kommt wirklich, ja, das ist dann so spannend, weil waren vielleicht einmal eine Woche wirklich gefühlt total chaotisch war und plötzlich sieht man die Dinge. Ja, plötzlich sieht man, dass so viel Gutes passiert
ist. Schau an.
Und dann sind es wirklich auch so diese banalen Fragen, wo viele schon meinen, das geht jetzt zu weit und warum sprechen wir eigentlich immer davon, aber zu fragen, wofür bist du heute dankbar, finde ich auch, dass einfach immer sehr viel bewirkt. Natürlich gehen wir dann auch in Medias Res und sagen, okay, und was habe ich gelernt? Und was ist jetzt der Ausblick? Ja, das finde ich natürlich dann auch wichtig, aber es ist einfach die Grundstimmung ganz andere und wir sehen einfach gemeinsam, wo geht die Reise hin, genau. Und es ist einfach ein Prozess, der total schön ist. Man ist einfach, ja, hat einfach eine ganz andere Haltung.
Und die Meetings werden viel kürzer, viel effizienter, weil dieses Ganze, nicht, wenn dann Egos aufeinander prallen, ne, wenn du sofort mit einem Problem anfängst, fühlt sich ja jeder klarerweise angegriffen. Ja. Ja, ob du willst oder nicht, wenn du angeschossen wirst, was entsteht denn da für Stimmung? Ne, was aufzählen gleich, was alles nicht passt. Ne. Würdigst du vorher, was ist gut gegangen, erzeugst du, stärkst du. Das hat wirklich mit Resilienz auch zu tun.
Ja, ne. Absolut.
Und dann kannst du die Probleme angehen miteinander. Ja, da fühlt sich keiner mehr beleidigt oder angegriffen und kann man in dieser Stärke heraus dann und diesen gemeinsamen positiven Team-Spirit viel schneller das erleben.
Absolut, und man hängt sie dann nicht so sehr auf die Kleinigkeiten im Problem auf. Das merke ich, das ist echt... Das ist echt spannend.
Also das ist eine Winzigkeit im Grunde, eine Banalität. Genauso wie du sprichst an Dankbarkeit. Also da haben schon japanische Firmen haben sich schon saniert, nur weil tatsächlich der Oberste seinem Mittelmanagement gar nicht den wirklich nur den unmittelbaren, diese, was weiß ich, 20 anderen Managern in den großen, persönlich eine kleine Karte geschrieben hat und sie persönlich überreicht hat. Mit Wert, nämlich nicht mit 0815 Danke, sondern eine persönliche, also konkrete Danksagung, ja, wo sich der Mensch wirklich, so wie bei konkreten Feedback, nicht, ja, boah, ist super, sondern Danke für dies. Das hat alles geändert. Das hat alles geändert.
Und Wahnsinn.
Fragt man sich auch, nicht? Also das hat sich dann kein US-Amerikaner ausgedacht, oder das ist kein Schönreden, das ist einfach, wie wir Menschen auch sind. Wir wollen gesehen und gehört werden, und diese Anerkennung, dieses Dankesagen, das ist total einfach. Aber wir sind es nicht gewohnt, wir müssen es halt auch wieder lernen. Einen Dankbarkeitsbrief zu schreiben, ist wundervoll. Ist wundervoll. Also sind so diese, oder eben diese so eine kleine Karte. Es gibt oft Firmen haben sehr schön so Dankbarkeitswände, ja, wo jeder so dann hinpinnen kann, ganz konkret. Eben, darum geht's, um diese konkreten Sachen. Ja. Danke, dass du mir heute 5 Minuten zugehört hast und mir wirklich geholfen hast, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und das sind halt auch so Sachen, das entwickelt dann eine Kultur der Reichhaltigkeit und der Wertschätzung und des Positiven, das eigentlich nur stärken kann. Und das zieht dann sogar die Miesmuscheln mit. Die kann man oft mit Humor und auch mit Ehrlichkeit. Es geht nicht mit Aufsätzen. Darum ist das Argument, das ist eine Schönfärberei, eigentlich auch so unüberlegt. Ja? Weil es gute, positive Dinge, das geht nur mit echter, ehrlicher Authentizität. Wir sind so wie Seismographen. Es ist so, wie wenn deine Eltern rauchen und dir sagen, Rauchen ist schädlich. Ne? Als Kind sagt man, hallo. Ja? Ich höre, was du sagst, aber ich sehe, was du tust und ich orientiere mich daran, richtig, was du tust.
Jetzt hast du schon ein paar so Tipps gegeben. Gibt es nur ganz konkrete, sag ich jetzt mal, Work-Hacks oder Arbeitstipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
Also wir haben diese Good-Enough-Regel haben wir gehabt. Wir haben dieses, ganz wichtig, freue mich, dass du das schon anwendest, auch was war gut, ja, was war heute schon gut. Ja, auch das erzeugt eine gute Stimmung. Wir nennen das die 3 Blessings. Da kann man auch, also sich ganz privat jetzt auch zu Hause aufschreiben, ideal am Abend. Was war heute eigentlich gut und warum? Ja, das sind oft ganz Kleinigkeiten. Was hat das mit mir gemacht? Das sind diese Achtsamkeitsübungen, damit wir überhaupt mitkriegen, wie schön und gut das Leben ist, sogar in schwierigen Zeiten. Ja. Stärken. Also es gibt ja von Seligman und Peterson den Stärkentest, den ich sehr empfehlen kann, auch Uni Zürich, man kann ihn auch auf Deutsch machen, das wäre dann charakterstärken.org, sind die Züricher, überhaupt mal rauszufinden, was sind meine Stärken und dann auch zu lernen, wie setze ich sie ein. Das ist ein, wird fast sagen, ein Karriere- und Glücksbooster, ja, auch als Führungskraft, wenn du deine Leute richtig einsetzt, so dass sie wirklich das in den Flow geraten, dass du ihnen auch Zeit gibst, überhaupt in den Flow zu geraten. Ja, das ist ja nicht wie auf Knopfdruck innovativ.
Mach mal Flow.
Super. Also das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz zentral, dass man die Stärken überhaupt kennt und so dann auch sein Potenzial entfalten kann, am richtigen Platz ist für die Arbeitswelt. Es gibt jetzt noch sehr viele Sachen natürlich. Und vergeben. Vergeben ist etwas, was sehr, sehr mächtig ist, wo auch der Everett Worthington hat da ein Modell entwickelt, das ich lang nicht verstanden habe. Ich habe lang gebraucht, das war so ein krasser Fall, wie er das dann auch anwenden musste in seinem eigenen Leben. Und ich dachte, also sowas würde ich nie vergeben wollen. Und dann habe ich eigentlich gelernt, dass es wirklich, zunächst, dass man sich selbst auch vergeben muss. Das klingt jetzt vielleicht auch banal, aber du hast es vorhin angesprochen, dieses ewige, habe ich heute genug geleistet? Oder, boah, das Projekt habe ich total vergeigt. Das ist ja nicht angenehm. Wir reden jetzt alle so von, ha, ja, man muss scheitern lernen. Ja, ist aber angenehmer, wenn die anderen scheitern und nicht man selbst. Also das, und das ist etwas, das kann ich sehr empfehlen. Wir machen auch Workshops dazu. Das ist eine ganz, es gibt ein Arbeitsbuch dazu. Wunderbare Methode, wie man Schritt für Schritt überhaupt auch bereit dann ist, gewisse Dinge zu vergeben und wie das dann geht. Ja, das sind ganz viele Übungen in diesem Arbeitsbuch, also eine faszinierende Methode und die bewirkt viel. Und ich glaube, die würde auch unglaublich viel bewirken, wenn man sie bewusster in der Arbeitswelt, von der Politik ganz zu schweigen. Ja. Also dieses, ich zahl's dir heim, oder ich habe eigentlich gegen dich einen Groll, das vergibt. Giftet die Arbeit. Das ist toxisch. Das ist tatsächlich etwas, dass das Leben, so schön kann man es dann gar nicht haben. Du kannst so einen tollen Job haben oder du kannst in Wohlstand leben, aber wenn du eigentlich einen Groll hast, entweder auf dich selbst oder auf andere, also das ist wirklich ein Glückskiller. Und das finde ich halt immer so faszinierend, dass die positive Psychologie da diese handfesten Anwendungen entwickelt hat. Diese Übungen, dass man echt was tun kann. Klar musst du ein paar Stunden investieren, und musst es dann auch üben. Aber die sind oft eben so wenig zeitaufwendig, dass man sie sehr gut in den Alltag integrieren kann.
Danke für die Tipps.
Sehr gerne.
Wunderbar.
Sehr gerne.
Jetzt würde noch unser sogenannten Rapid Fire Questions,
ja,
würde ich jetzt ganz gerne noch stellen. Zum Abschluss, weil jetzt haben wir ja schon so viel gehört von der Positive Psychology. Ich bin total inspiriert, es ist rattert.
Fein, das freut mich.
Also vielen, vielen Dank. Und ja, da geht es jetzt wieder ein bisschen mehr um dich persönlich natürlich. Okay. Und ja, ich würde jetzt einfach losstarten und sage da immer den Beginn vom Satz und du stellst dann einfach fertig.
Super.
Genau. Also, wir beginnen mit Life-Work-Balance bedeutet für mich
Life-Management, wo alle Teile gut gesehen werden, wo es mir gut geht, wo ich aufblühen kann.
Nervös war ich zuletzt als
Da muss ich nachdenken, Victoria. Nervös. Ich bin selten nervös. Da muss ich passen.
Gut. Mein Lieblingsgadget.
Mein Lieblingsgadget ist Smartsheet, ein großartiges Projektmanagement-Tool.
Okay, toll. Werde ich mir gleich notieren. Mein schönster beruflicher Erfolg war?
Ich habe viele schöne Erfolge gehabt. Ein Highlight war, als ich 2002 nach Südafrika gefahren bin und dort eine riesige Konferenz vorbereitet habe, die dann ins nächste Jahr stattgefunden hat, und ich habe so wunderbare Kollegen und Kolleginnen dort kennengelernt, und ich habe oft gesagt, da sind sogar die Weißen nett. Das hat mir viel Kritik gebracht, aber es war so, ich habe mich wirklich verliebt in Südafrika und vor allem die Menschen. Ich hatte einen wunderbaren Freund dort, der mich wirklich so, das war so Afrika for Dummies, der mich wirklich in die afrikanische Kultur eingeführt hat, weil er verstanden hat, wie Weiße ticken, und weil ich halt gefragt habe wie ein Kind. Es hat ihm sehr gefallen. Ich wollte wirklich was wissen. Und das war so schön, dann diese riesige Konferenz auch zu sehen mit diesen hunderten Menschen aus afrikanischen Ländern. Das war alles so kompliziert, so schwierig, und trotzdem haben wir es geschafft. Und das war unglaublich berührend, diese Herzlichkeit auch dann zu sehen und dass wir da wirklich was angestoßen haben, was initiiert. Das war einfach wunderbar.
Das letzte Mal gelacht habe ich.
Mit dir, Victoria, kann man viel lachen.
Gott sei Dank. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
Indem ich radle, also auf mehr am Heimtrainer, muss ich gestehen, in der Natur bin und einfach denke, viel mit Podcasts, viel mit Videos, all meine Rituale pflege und wie gesagt auch sehr, sehr gern arbeite.
Mein Traumjob wäre?
Mein Traumjob ist das, was ich mache, all diese verrückten Organisationen und Projekte voranzutreiben und zu initiieren.
Mein Mantra im Leben lautet?
It always seems impossible until it's done. Von Nelson Mandela. Ja, genau.
Sehr schön. Das Buch, das mich am meisten geprägt hat?
Das war wahrscheinlich das kleine Ich bin ich von Damira Lobe.
Oh, ich liebe dieses Buch. Ja. Genau, das wäre natürlich auch noch, du hast so viele Buchempfehlungen heute genannt. Wir werden die natürlich auch bei uns in den Shownotes teilen. Super. Aber da ist wirklich sehr viel Inspiration dabei. Und vielen, vielen Dank, liebe Gabriele.
Sehr gerne.
Super inspirierendes Gespräch.
Danke dir.
Und ja, also schön auch an, also nur mal danke auch an die Hörerinnen und Hörer und schön, dass du mit dabei warst oder schön, dass ihr mit dabei wart. Und mehr Inspiration zum Thema Life-Work-Balance findest du auch auf Instagram unter @2x3x4_podcast. Und die Shownotes und alle Infos zum Podcast gibt es unter www.2x3x4.com. Und denk daran, du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Danke, liebe Gabriele.
Danke dir.